Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen. Und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen.
Vielen Dank für die gute Hinführung zur Predigt durch die Auswahl der Bibeltexte, aber auch der passenden Lieder. Das Thema für die heutige Predigt heißt Gottes Existenz bedingt das Gericht. Ich erkläre diesen Titel später etwas genauer. Auch wir setzen heute die Serie von Maleachi wieder fort. Und heute geht es um den Text, den uns Michael bereits gelesen hat, nämlich Maleachi 2, die Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 5. Ich schätze, die meisten von uns haben die vorangegangenen Predigten gehört. Aber trotzdem möchte ich eine kurze Einführung machen zum Buch Maleachi und auch diesen Predigttext einordnen. Maleachi lebte zur Zeit von Esra und Nehemia. Der persische König Kyros hatte den Israeliten im Exil die Erlaubnis gegeben, zurück in ihre Heimat zu ziehen und den Tempel, dem Wohnort Gottes, wieder aufzubauen. Und dieser Tempel, der neue, der zweite Tempel, war nun zur Zeit Maleachis schon mehrere Jahre in Betrieb. Das Gericht Gottes war über seinem Volk ergangen. Sie hatten die Strafe Gottes im Exil getragen, doch dieser Gott des Bundes hatte sein Volk wieder zurück ins verheißene Land gebracht, damit sie vom Neuen beginnen konnten. Mit großer Freude hatten sie die Einweihung des neuen Tempels gefeiert, dieses ist nachzulesen in Esra. Ja, mit Freuden brachten sie ihrem Gott wieder Opfer. Sie hatten Verlangen danach, die Gesetze Gottes zu hören. Doch dieses Feuer war erloschen. Der Tempel war nun nur mehr ein Ort der Tradition. Die Opfer waren eine mühsame Pflicht. Und die Gesetze waren für die Israeliten lästig. Ja, sie waren unnötig fürs Leben und einengend. Die Israeliten fragten sich, warum machen wir das alles? Warum mühen wir uns hier ab mit diesen Opfern und mit den Gesetzen? Was ist das überhaupt für ein Gott, den wir hier dienen? Der Ursprung für dieses gottlose Handeln und Denken war der Zweifel an Gottes Liebe und an Gottes Bundestreue. Das haben wir ganz zu Beginn gelesen, wo die Israeliten fragen, wie sehen wir, woran erkennen wir, dass du uns liebst? Gott hatte ganz zu Beginn zum Volk Israel gesagt, ich habe euch lieb. Und dies sagte er, bevor er den Israeliten zurechtwies, bevor er ihnen sagte, wie treulos sie waren. Diese Aussage, ich habe euch lieb, war die Grundlage dafür, dass Gott mit seinem Volk ins Gespräch kam. Diese Aussage war die Grundlage für Gottes Handeln in diesem Buch Maleachi. Und diese Aussage ist auch die Grundlage für die Predigt heute. Ich habe euch lieb, sagt Gott. Doch die Israeliten zweifelten nicht nur an der Liebe Gottes, nein, sie zweifelten auch an der Existenz Gottes und somit an sein Gerichtshandeln. Und deshalb habe ich den Titel für die heutige Predigt wie genannt gewählt. Die Existenz Gottes bedingt das Gericht. Wenn wir daran zweifeln, dass es ein Gericht gibt, dann zweifeln wir an Gottes Existenz. Weil es Gott gibt und weil Gott die Liebe ist, muss es auch ein Gericht geben. Und darum geht es in der heutigen Predigt. Zur Ausgangssituation lese ich uns nochmal den Vers 17, Maleachi 2, Vers 17. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Dieser Vers zeigt uns ganz klar, wie gleichgültig die Israeliten über Gott geworden waren. Israel behauptet hier in diesem Vers, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Im hebräischen Text werden hier zwei Wörter gebraucht, die das Gegenteil bedeuten, nämlich böse und gut. Böse ist das Gegenteil von gut. Gut vor Gott ist alles, was dem Willen Gottes entspricht und sich nach seinen Gesetzen richtet. Die Israeliten sagen hier also, dass jeder, der nicht nach dem Willen Gottes handelt, ja, der die Gesetze Gottes bricht, an dem hat Gott gefallen. Gott freut sich daran, wenn Menschen nicht nach seinem Willen handeln und seine Gesetze nicht tun. Das sagen die Israeliten. Das ist eine starke Beleidigung. Sie stellen Gott als Lügner dar. Er, der Gott, der die Gebote selber gegeben hat, soll nun Freude daran haben, wenn diese gebrochen werden. Sie spotten über den Gott, der in 2. Mose 3, Vers 14 sagt, ich werde sein, der ich sein werde, nämlich unveränderlich, ja treu. Gott widerspricht sich somit selbst in den Augen der Israeliten. Was ist das für ein Gott? Ist so ein Gott überhaupt sinnvoll? Und genau das war die Absicht der Israeliten, nämlich Gottes Existenz in Frage zu stellen. Wo ist der Gott des Gerichts? Wo ist der Gott, der die Gebote einfordert, der dafür sorgt, dass die Gebote eingehalten werden? Wo ist der Gott, der die Menschen, die das Richtige tun, belohnt und die, die falsch handeln, bestraft? Bewegen uns heute nicht die gleichen Fragen? Verzweifeln nicht viele Christen daran, dass Gott die Gebote nicht einfordert? Dass Gott den gerechten Menschen nicht belohnt und den Ungerechten bestraft? Für viele Menschen ist genau diese scheinbare Abwesenheit Gottes der Beweis dafür, dass es ihn gar nicht gibt. Wir fragen uns, warum greift Gott nicht ein? Warum greift Gott nicht ein, da wo das Leben missachtet werden? Ja, da wo das Töten durch Gesetze legitimiert wird? Warum greift Gott nicht ein? Stehen wir als Christen nicht dumm da, wo wir einen Gott haben, der dem Menschen zwar sagt, was er tun soll, aber das falsche Handeln nicht bestraft? Habakuk hatte damals schon die gleiche Frage. Es ist ein anderer Prophet. Und er fragt Gott, warum muss ich Bosheit sehen? Und wie lange willst du Jammer zuschauen? Und Gott hatte eine ganz interessante Antwort für ihn. Er sagt nämlich zu ihm in Habakuk 2, Vers 4, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott begegnet diesem verzweifelten Habakuk, der die Ungerechtigkeit sah, mit dem Gericht. Und dieses Gericht war für Habakuk eine Zuversicht. Und genauso begegnet Gott dem zweifelnden Volk Israel hier mit seinem Gericht, wie wir bereits gehört haben. Ich lese uns dazu noch einmal die Verse 1 bis 2. Maleachi 3, Vers 1 bis 2. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Gott sendet zuerst seinen Boten, der den Weg vorbereiten soll. Mit Bote ist hier eine Person gemeint, die nicht in ihrem eigenen Namen spricht, nein, die in einem anderen Namen spricht und die auf den hinweist, der ihn gesandt hat. Maleachi deutet hier auf Johannes den Täufer, der von sich selbst sagt in Markus 1, Vers 7 bis 8, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und danach kommt plötzlich der Herr zu seinem Tempel. Der Tempel ist der Wohnort Gottes. Wenn Gott zu seinem Tempel oder früher auch zu seiner Stiftshütte kam, dann erfüllte er den Raum mit seiner Herrlichkeit. Und diese Gegenwart Gottes bedeutete für das Volk Israel Schutz und Sicherheit. Genau das verspricht Gott seinem Volk. Der Herr wird zu seinem Tempel kommen. Doch wer ist dieser Herr? Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist Adon. Dieses gleiche Wort wird in einer anderen Form auch als Eigennamen für Gott verwendet. Adonai. Das heißt, dass Gott hier einen ganz starken Bezug zu diesem Herrn, der kommen wird und sich selber herstellt. Zudem steht es auch geschrieben, dass der Herr zu seinem Tempel kommen wird. Und wem sonst gehört der Tempel als Gott? In Vers 5 sehen wir dann aber, dass Gott eine andere Position einnimmt. Er kommt dort als Richter. Das bedeutet, dass dieser Herr, der hier in Vers 1 angekündigt wird, stark mit Gott identifiziert wird, aber doch eine andere Person ist. Es ist Jesus Christus. Dieser Herr, der Engel des Bundes, ist der verheißene Messias, auf den die Israeliten warteten. Er ist der Herr, den sie sich herbeiwünschten. Doch das Kommen dieses Herrn wird anders sein als erwartet. Gott sagt in Vers 2, wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Er wird sein wie das Feuer und wie das Laugensalz. Diese zwei Elemente werden gebraucht für die Reinigung. Es handelt sich hier aber nicht um eine Reinigung mit einem weichen Schwamm und einer schön duftenden Seife. Nein, es ist eine schmerzhafte Reinigung. Eine heiße Reinigung, eine ätzende Reinigung. Hier geschieht eine Scheidung, eine endgültige Trennung. Nämlich das alte und das unnütze Gestein muss weggewaschen werden, damit das kostbare Metall zum Vorschein kommt. Doch warum ist das Kommen des Herrn, das Kommen von Jesus Christus so unerträglich? Jesus Christus kommt doch in die Welt, um die Menschen zu retten. Er kommt doch in die Welt mit einer guten und frohen Botschaft. In Johannes 3, Vers 17 sagt Jesus zu Nikodemus, der bei Nacht zu ihm kommt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Dieser Vers wird gerne so gelesen und verstanden, dass die Rettung und das Gericht sich gegenseitig ausschließen. Weil Gott die Menschen retten will, kann er nicht richten. Weil Gott die Menschen liebt, kann er es nicht zulassen, dass Menschen verloren gehen. Doch dieser Vers sagt nicht, was Gott nicht tut, sondern er sagt, was Gottes Absicht ist. Gott hat seinen Sohn nicht mit der Absicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern mit der Absicht, die Welt zu retten. Das Motiv des Kommens Jesus in die Welt ist die Rettung und nicht das Gericht. Jesus erklärt seinen Auftrag gleich in den nächsten zwei Versen noch etwas genauer und diese lese ich uns jetzt vor. Johannes 3, Vers 18 bis 19. Dort sagt er, wer an ihn, den Sohn, damit meint er sich, glaubt, der wird gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jesus kommt in diese Welt, um zu retten. Doch diese Rettung bringt gleichzeitig das Gericht. Wenn es keine Rettung geben würde, bräuchte es auch kein Gericht. Wenn es kein Gericht geben würde, bräuchte es keine Rettung. Das griechische Wort für richten bedeutet so viel wie trennen, unterscheiden und urteilen. Und genau das geschieht, wenn Jesus als Licht in die Welt kommt. Sein Licht scheint in der Finsternis. Dieses Licht deckt auf, was verborgen ist. Es beleuchtet das, was dunkel ist. Und es trennt, es scheidet zwischen Licht und Finsternis. Und deshalb sagt Gott in Maleachi 3, Vers 2, wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Weil die Menschen die Finsternis liebten und ihre Werke böse waren, fürchteten sie das Licht. Bei Jesus ist die Rettung, aber bei Jesus ist auch das Licht und das Gericht. Dort bei Jesus findet die Trennung zwischen Gut und Böse statt. Jesus will uns retten und er will uns heilen, aber das geht nicht ohne Gericht. Das heißt, das geht nicht ohne Trennung von Sünde. Wenn wir, wenn du und ich also zu Jesus kommen, dann kommen wir in sein Licht. Sein Licht leuchtet dann auf unser Leben und dann wird die Sünde aufgedeckt. Dann wird sichtbar, wie böse wir eigentlich sind. Und genau das durfte ich am Donnerstagabend erfahren, als ich mich für diese Predigt vorbereitete. Ich bin bekehrt und wiedergeboren, aber trotzdem brauchen wir es als Christen, dass wir unser Leben immer wieder unter das Licht Jesu stellen. Und was dann zum Vorschein kam, war nicht schön. Das waren eigennützige Gedanken, irdische Bindungen und verpasste Gelegenheiten, etwas Gutes zu tun. Aber dabei blieb es nicht. Ich durfte Vergebung bekommen. Und genau davon handeln die nächsten zwei Verse in unserem Predigttext. Ich lese uns die Verse 3 bis 4. Und er, dieser Herr, wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit bringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Genau das ist das Ziel Gottes. Das ist die Absicht Gottes mit seinem Volk. Wenn der Herr zu seinem Tempel kommt, dann wird es ungemütlich. Ja, dann wird es schmerzvoll. Doch die Absicht ist wunderbar. Gott will den Bund mit Levi wieder aufrichten, von dem wir vor 2 Wochen gehört haben. Er möchte sie wieder zu der Bestimmung führen, für die er sie erwählt hatte, nämlich ihm Opfer zu bringen, die ihm wohlgefallen und durch ihn ihr Leben ihn zu ehren. Sie sollen wieder Leben und Frieden verbreiten. Ja, ihre Lippen sollen die Lehre bewahren und aus ihrem Munde soll man Weisung bekommen und ihre Opfer werden dem Herrn angenehm sein. Das sagt Gott über die Leviten. Das hebräische Wort, was hier für Opfergaben verwendet wird, steht im Gesetz von Mose meistens im Zusammenhang mit dem Speisopfer. Es ist kein allgemeiner Begriff für Opfergaben. Das Speisopfer war das einzige Opfer, was kein Blut beinhaltete. Beim Speisopfer wurden nämlich Feldfrüchte geopfert. Und dieses Opfer war auch nicht dazu da, Versöhnung herzustellen. Nein, es war in erster Linie ein Geschenk des erwählten Menschen, des geretteten Menschen an Gott. In diesem Opfer wurde zuerst Mehl geopfert und das Die weiße Farbe des Mehls steht für die Reinheit. Zu diesem Mehl hat man dann Weihrauch hinzugefügt, welches für das Gebet steht. In diesem Opfer durfte kein Sauerteig sein, also keine sündige Verderbtheit, sondern vielmehr sollte das Opfer gewürzt sein mit Salz, welches vor dem Verderben bewahrt. Und zu guter Letzt wurde noch Öl hinzugefügt, welches ein Bild für den Heiligen Geist ist. Es handelt sich hier also nicht um irgendein Opfer, von dem Gott hier spricht. Es ist nicht das Opfer der Versöhnung. Nein, dieses Opfer konnte nur die bringen, die Frieden mit Gott hatten. Entschuldigung. Dieses Opfer war das Zeichen für Shalom zwischen Mensch und Gott. Zur Zeit Maleachis brachten die Leviten diese Opfer, doch Gott konnte keinen Gefallen haben, weil sie nicht der Wahrheit entsprachen. Es herrschte kein Frieden zwischen Mensch und Gott. Nein, es war Sünde im Weg. Die Leviten mussten erst gereinigt werden, um diese Opfer zu opfern. Und Paulus fordert die Christen in Rom dazu auf, dazu lese ich uns Römer 12, Vers 1 bis 2. Dort sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Genau das ist unsere Bestimmung, nämlich ein Leben zu führen, womit wir Gott ehren können. Und das Leben, das Gott ein wohlgefälliges Opfer ist. Es geht nicht in erster Linie um mich und meine Interessen, sondern um die Ehre Gottes. Gott reinigte die Leviten nicht, damit sie ein bequemeres Leben führen konnten, ja, damit sie ihre eigenen Ziele verwirklichen konnten. Nein, er reinigte sie, damit sie ihm die Ehre geben sollten und ihm Opfer bringen konnten. Und nun lese ich uns den letzten Teil von Gottes Antwort an Israel, nämlich Vers 5. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tagelöhners drücken, die Witwe und die Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Die Israeliten fragten: Wo ist der Gott des Gerichts? Und das ist Gottes Antwort, Gottes Reaktion auf diese Frage. Er verheißt sein Kommen als Richter. Ist diese Ansage Gottes nun eine Verheißung oder eine Drohung an Israel? Muss das Volk Gottes sich fürchten oder nicht? Wie ich erst schon bei Jesus das gesagt habe, dass seine Rettung eng zusammenhängt mit dem Gericht, so steht auch dieses angekündigte Gericht im Zusammenhang mit Heil und Rettung. Israel hatte es mehrmals bereits erfahren. Gott richtete zum Beispiel die Feinde Israels, um sein Volk zu befreien von der Unterdrückermacht. Aber Gott richtete auch sein eigenes Volk, um das verheißene Land zu befreien von der Ungerechtigkeit, die in Israel herrschte. Gott sagt hier, ich werde an euch herantreten zum Gericht. Gott bezieht sich auf das ganze Volk. Er bezieht sich nicht nur auf eine Person oder eine Personengruppe. Nein, dieses Gericht ist an das ganze Volk gerichtet. Doch er wird nur als schneller Zeuge gegen die auftreten, die ihn nicht fürchten. Gott nicht zu fürchten bedeutet, seine Herrschaft zu hinterfragen, seine Schöpfung zu missachten, die Bestimmungen, die er für das Miteinander gegeben hat, zu brechen. Kurz gesagt, Gott nicht zu fürchten bedeutet, Gott aus dem Leben zu verbannen. Zu sagen, Gott, du hast in meinem Leben nichts zu sagen. Oder sogar, dich gibt es nicht. Das Gericht Gottes ist also für diejenigen, die ihn fürchten, und gegen die, die ihn nicht fürchten. Hier stellt sich nun die Frage, wie sieht das Gericht für Christen aus? Was geschieht mit denen, die Gott fürchten? Kommen sie ins Gericht, die Christen? Ich lese uns dazu einen Text aus dem Neuen Testament, nämlich 1. Petrus 1, Vers 17 bis 19. Und dort sagt Petrus, und weil ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ich habe oft den Eindruck, dass unter den Christen eine gewisse Angst vor diesem Endgericht Gottes herrscht. Ich hatte auch Angst davor und habe nach einem Vers gesucht, der mich vor diesem Gericht bewahrt. Doch auch Christen müssen vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Niemand entkommt diesem Gericht. Doch warum scheuen wir uns vor dem Gericht? Und Petrus zeigt uns hier in diesem drei Versen, die ich soeben gelesen habe, drei Gründe, warum wir uns nicht fürchten brauchen, sondern gottesfürchtig leben sollen. Erstens, der Richter ist unser Vater. Und zweitens, dieser Richter richtet gerecht und ohne Ansehen der Person. Und drittens, wir wurden mit dem kostbaren Blut Jesu Christi erlöst. Deshalb brauchen Christen sich nicht zu fürchten vor dem Gericht. Vielmehr sollen sie deshalb in Gottesfurcht wandeln. Gott sagte ganz zu Beginn in diesem Prophetenbuch Maleachi zu seinem Volk, ich habe euch lieb. Und dann zeigte er seinem Volk, wie treulos sie an ihm und dem Bund mit ihm gehandelt hatten. Und dann kündigte er sein Gericht an. Doch vorher kündigte er den Engel des Bundes an, der den Bund mit Levi wieder aufrichten würde und die Leviten reinigen. Gott sagt doch zu dir, ich habe dich lieb. Und er möchte dich und mich retten. Bei Jesus gibt es diese Rettung, weil er für dich und mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Wenn du und ich zu Jesus kommen, dann leuchtet sein Licht auf unser Leben. Dann wird sichtbar, was wir bis dahin versteckt haben. Dann wird sichtbar, wo in uns Sünde ist. Und das ist unangenehm. Ja, das ist schmerzhaft. Dort findet die Trennung statt. Es kann heißen, dass wir Dinge loslassen müssen. Es kann bedeuten, dass wir Gewohnheiten ablegen müssen. Es kann aber auch bedeuten, dass wir Beziehungen abbrechen müssen oder auch eigene Ziele aufgeben müssen. Doch Gottes Absicht ist wunderbar. Er möchte uns zu unserer Bestimmung führen, nämlich, dass wir ein Leben führen, wodurch er geehrt wird und das ein wohlgefälliges Opfer vor Gott ist. Das Gericht Gottes existiert. Wenn wir das Gericht Gottes leugnen, wenn wir sagen, es gibt kein Gericht, dann leugnen wir die Existenz eines lieben, eines gerechten und heiligen Gottes. Und es wird an dem Gericht Menschen geben, die die Finsternis mehr liebten als das Licht. Aber das Angebot ist da, ins Licht zu kommen. Und wir dürfen es machen. Auch für Christen gilt dieses Angebot immer wieder neu, uns mit dem Licht Gottes durchleuchten zu lassen und die Vergebung, ja die Reinigung von Jesus zu erfahren. Ich bete noch mit uns.